Es gibt Menschen, die regelmäßig in der kalten Jahreszeit eine saisonale depressive Episode erleben. Sie leiden unter Müdigkeit und schlechter Laune, unter Schlaf- und Konzentrationsproblemen, fühlen sich antriebslos und haben Heißhungerattacken auf kalorienreiche Lebensmittel. Bis zu 15% der Österreicherinnen und Österreicher sind davon betroffen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Lichtmangeldepression. Epidemiologische Studien zeigen beispielsweise, dass Menschen im Süden Europas davon seltener betroffen sind als etwa Skandinavierinnen und Skandinavier. Ein erfolgreicher Therapieansatz in diesem Zusammenhang ist Tageslicht. Jeden Tag 45 Minuten vor einer Tageslichtlampe zu sitzen, kann stimmungsaufhellend wirken. Doch vielen Betroffenen falle es schwer, diese Therapie wegen des Zeitaufwandes in den Alltag zu integrieren, sagt Dietmar Winkler von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der MedUni Wien. Deswegen nehme man nun die Ernährung in den Blick, genauer Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch, Algen oder Nüssen enthalten sind.
Es ist draufgekommen, dass im Blut von depressiven Patienten es insgesamt weniger Omega-3 gibt als bei nicht-depressiven Menschen. Und tatsächlich gibt es mittlerweile eine ganz gute Evidenz, dass Omega-3-Fettsäuren antidepressive Wirkungen haben.
An der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie soll diese Wirkung nun auch bei der Herbst-Winter-Depression untersucht werden, und zwar in einer Studie mit Nahrungsergänzungsmitteln aus Fischöl oder Algen. Die Wirkung geht dabei nicht wie bei klassischen Antidepressiva über Neurotransmitter wie Serotonin, sondern über die Regulierung von Entzündungsprozessen im Körper.
Was wir wissen ist, dass Entzündungen und Entzündungsfaktoren und das Immunsystem ganz viel zu tun haben mit unserer Psyche. Man weiß unter anderem, dass ein Subtyp von Patienten mit Depressionen, dass die auch erhöhte Entzündungsmediatoren im Blut haben.
Deswegen sei es naheliegend, dass Wirkstoffe, die antientzündlich sind, auch stimmungsaufhellend wirken könnten, so Winkler. Genau das will man in den nächsten Monaten an der MedUni Wien untersuchen. Einerseits, ob die regelmäßige Einnahme von Omega-3-Fettsäuren eine antidepressive Wirkung hat, andererseits, ob dadurch auch Entzündungsprozesse im Körper reduziert und das Immunsystem gestärkt werden. Für die Studie werden noch Teilnehmende gesucht. Die Anmeldung erfolgt auf der Psychiatrieambulanz im Wiener AKH.
Berichtet Marlene Nowotny, und damit zur Kultur. Günter Brus gilt als einer der wichtigsten Vertreter der österreichischen Aktionskunst. Dem Steirer wird in Graz auch ein eigenes Museum, das Bruseum, gewidmet. Und seit wenigen Tagen läuft dort eine groß angelegte Retrospektive unter dem Titel Herzeigung. Arbeiten, die die THP Privatstiftung zusammengetragen hat, führen chronologisch durch das künstlerische Schaffen von Günter Brus, berichtet Lukas Meißl.
Bereits als Teenager an der Kunstgewerbeschule in Graz beginnt Günter Brus, geboren 1938, zu zeichnen.
Eine der frühesten erhaltenen Arbeiten ist in dieser Ausstellung. Das ist ein Bauernhaus, ein Aquarell, also wirklich mit Wasserfarben gemalt, das so überhaupt nicht nach dem späteren Uniferkel aussieht, sondern das wirklich ganz naturalistisch so ein weststeirisches Bauernhaus widerspiegelt.
Erklärt Roman Grabner, Leiter vom Bruseum in Graz. Als 22-Jähriger schließlich kommt Günter Brus in Mallorca mit dem abstrakten Expressionismus, dem sogenannten informell, in Berührung.
Da wurde die Farbe hinaufgeschleudert. Das ist ein impulsiver Ausdruck gewesen.
Durch diesen impulsiven Ausdruck merkt der junge Brus schließlich,
dass die Bewegung, also der körperliche Aufwand, das, was sich mit dem Körper vor dem Bildträger abspielt, dass ihm das eigentlich immer wichtiger wird als das eigentliche Ergebnis. Und so entwickelt sich dann an und für sich die Aktionskunst,
die bis zur Selbstverstümmelung führt. Zahlreiche Fotografien und Zeichnungen, in denen der Körper analysiert, seziert und entstellt wird, zeugen davon.
Man wird immer wieder auf diese Körperfragmente stoßen, auf diese mutilierten Gestalten, auf diese Schädelformen, die auch immer ihn repräsentieren in den Zeichnungen.
1968 schließlich wird Brus durch die sogenannte Wiener Uniferkelei weithin bekannt.
Günter Brus musste nach der Uni-Aktion fliehen, also er musste nicht fliehen, er floh einfach, weil er angeklagt worden ist und wirklich zu 6 Monaten Kerker verurteilt worden ist für eine Kunstaktion, was kaum vorstellbar ist.
Brus ging nach West-Berlin, wo er zur Überraschung vieler märchenhafte Illustrationen anfertigte.
Und sobald dieser Widerstand verloren geht, orientiert man sich neu. Man muss nicht mehr gegen etwas agieren, sondern man kann aus anderen Impulsen heraus Arbeiten entwickeln. Und er beginnt dann sich wirklich mit der Romantik, mit der Literatur auseinanderzusetzen, auch mit den Bildern, die ihn als Kind, als Jugendlicher geprägt haben.
In West-Berlin allerdings entwickelte er ebenso ein neues Genre, die Bilddichtung.
Er beginnt das erste Mal Wort und Bild miteinander zu verschränken, aber eben nicht so, dass der Text das Bild erklärt oder dass das Bild mehr oder weniger den Text illustriert, sondern es entsteht eine Dialektik.
Nach einem kurzen Ausflug in die Malerei Mitte der 90er Jahre beendete er 2008-2009 vorübergehend sein künstlerisches Schaffen.
Und er hat von sich selbst immer gemeint, er hat sich ausgezeichnet.
Wäre da nicht der Lockdown 2020 gekommen, wo Günter Brus mit Wasserfarben wieder neue Arbeiten angefertigt hat?
Keiner hat an und für sich mehr damit gerechnet, vielleicht am wenigsten er selbst. Und er hat wieder ähnlich obsessiv gearbeitet wie in der Vergangenheit und seit 2020 sind weit über 1000 dieser Aquarelle entstanden.
Insgesamt wird das Oeuvre von Günter Brus auf 35.000 bis 40.000 Werke geschätzt.
Der hat teilweise bis 2 oder 3 Uhr in der Früh durchgearbeitet, bis er körperlich nicht mehr konnte. Und seine Frau, die Anna Brus, hat immer wieder erzählt, dass sie ihn in der Früh auf seinen eigenen Arbeiten liegend dann vorgefunden hat.
Viele dieser Werke konnte die THP Privatstiftung zusammentragen. Es ist laut Roman Grabner die wohl umfangreichste Sammlung zum Werk von Günter Brus. Die Retrospektive, die in den 50er Jahren beginnt und im Jahr 2020 endet, ist ab sofort im Bruseum im Grazer Johanniumsviertel zu sehen.
Vom Bruseum in Graz nach Bilbao, dort feiert das Guggenheim Museum dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen. Mit einer Ausstellungsfläche von 11.000 Quadratmetern, es ist das größte Museum zeitgenössischer Kunst im Baskenland. Aber das Gebäude aus Titan und Glas ist der eigentliche Star, ist schon hohe Architekturkunst. Das Jubiläum wird in Bilbao mit einer eigenen Ausstellung begangen. Nikolaus Schlüter hat sich dort umgehört.
Stellt es nun einen gestrandeten Wal dar oder ein leckgeschlagenes Schiff? Oder ist es doch eher ein abgestürztes UFO? Auch 25 Jahre nach seiner Eröffnung fasziniert das Guggenheim-Museum in Bilbao Einheimische wie Besucher gleichermaßen. Die silbrig glänzenden Titanplatten der Außenhaut sind ein Blickfang, egal von wo in der Stadt man das Museum erspäht. Und das Bauwerk hat die nordspanische Hafenstadt komplett verändert, erzählen Elena und Maite, zwei Rüstige mit 60erinnen. Es ist hier alles viel freundlicher geworden. Am Fluss war früher alles voll mit alten Gleisstrecken und stillgelegten Fabriken. Das ist alles weg. Wir sind jetzt sehr stolz auf unsere Stadt. Als der Bau des Guggenheim 1993 begann, war Bilbao eine graue Industriestadt, gezeichnet von verlassenen Stahlfabriken und Schiffswerften. Die Arbeitslosigkeit rangierte bei rund 25%. Dass ein großes Museum am Flussufer entstehen sollte, traf anfangs jedoch nicht überall in der Bevölkerung auf Zustimmung. Besser das Geld in die Infrastruktur oder soziale Projekte stecken, forderten viele. Nach der Eröffnung des Museums wich die Skepsis jedoch schnell, betont der Stadtrat für wirtschaftliche Entwicklung Xavier und Chandiano. Das Museum hat nicht nur positive ökonomische und soziale Auswirkungen gehabt, es hat auch die Stimmung in der Stadt einfach enorm verbessert. Der sogenannte Guggenheim-Effekt hat der baskischen Autonomieregion rund 170 Millionen Euro in die Kassen gespült, schätzen die Behörden. Das Museum beschäftigt inzwischen über 3000 Angestellte. Und in diesem Jahr kamen so viele Touristen wie noch nie ins Museum. Seit der Eröffnung waren es rund 24 Millionen Besucher, an erster Stelle Franzosen, aber auch viele Briten wie Sheila und Michael.
Fantastic design, lovely, and the work that they've done here is unbelievable.
Ein fantastisches Design, schwärmt Michael, eine unglaubliche Arbeit. Und seine Frau erinnert sich, in den 60er Jahren sei Bilbao wirklich schlimm gewesen, jetzt sei alles toll.
First time I came was in the 60s and it was terrible then, Bilbao, as everybody admits, but it is fantastic now.
Die Touristen kommen natürlich nicht nur, um das Gebäude zu sehen, auch die zeitgenössische Kunst im Inneren sucht ihresgleichen. Zum Jubiläum ist auch der Architekt des inzwischen Wahrzeichens von Bilbao, Frank O'Gary, angereist. Auch er will sich den 25. Geburtstag seines vielleicht wichtigsten Werks nicht entgehen lassen.
Also 24 Millionen Besucher in 25 Jahren. Ihn und weiteres Berichtenswertes nun von Uta Bergmann.
Der umstrittene Ex-Premier Benjamin Netanyahu gewinnt mit seinem Rechtslager die Parlamentswahl in Israel. Der Block um seine Likud-Partei erreicht nach Wahlbefragungen zufolge 62 der 120 Mandate. Trotz mehrerer Korruptionsverfahren steht Netanyahu damit vor einem Comeback an die Spitze. Ausschlaggebend ist das starke Abschneiden der religiös-zionistischen Partei von Itamar Ben-Gvir, die drittstärkste Kraft wird hinter dem Lager des amtierenden Premiers Yair Lapid. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl das Wahlergebnis nicht anfechten. Das kündigt er nach langem Schweigen bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Brasilien an. Er ist zur Amtsübergabe bereit, seine Niederlage gesteht er jedoch nicht dezidiert ein. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft noch vor Beginn des Winters auf Hilfe der EU bei der Wiederherstellung des durch russische Angriffe schwer angeschlagenen Energienetzes seines Landes. Bis zu 40% des Energiesystems seien zerstört, sagt Zelensky. Die Hauptstadt Kiew bereitet sich nach Angaben von Bürgermeister Klitschko auf Energieausfälle vor. 1000 Heizstellen werden errichtet, Generatoren für die Wasserversorgung aufgestellt. Nordkorea hat erneut Raketen unterschiedlichen Typs von der West- und Ostküste abgefeuert. Eines der Geschosse hat laut südkoreanischen Behörden die umstrittene Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea überschritten. Nordkorea hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Raketentests vorgenommen. UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen. Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz haben auch gestern wieder 20 bis 30 junge Männer randaliert und Böller geworfen. Die Polizei war wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie geht davon aus, dass es dieselben Täter waren wie in der Nacht zuvor. Beim Großteil der Beteiligten handelt es sich um junge Männer aus Syrien und Afghanistan. Sie sollen laut Forderung von Innenminister Karner den Asylstatus verlieren. Das Wetter auch heute sehr mild, dazu abwechselnd sonnig und bewölkt, im Bergland und im Süden ein paar Regenschauer. Die Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und bis zu 20 Grad.
Danke, Jutta Bergmann. Das war das Morgenjournal mit Manuel Ranninger Technik, Barbara Schieder Regie und anderen. Wir melden uns in einer knappen halben Stunde wieder. Bis dahin zu Gabriel Schett.
Schönen guten Morgen. Eine knappe halbe Stunde lang begleiten wir Sie noch mit der Ö1 Frühmusik beim Aufstehen. Den Anfang machen flotte Flötenklänge von Gaetano Donizetti.